Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge Stadtland was. In dieser Folge bin ich, Nicole, wieder dran, Domescu eine spannende Geschichte zu erzählen. Diesmal zu einem Ort, der mit dem Buchstaben K beginnt. Um welchen Ort es geht, löse ich gleich auf. Zuerst einmal, hallo Domescu.
Hi Nicole.
In der letzten Folge hast du uns gleich mehrere super interessante Geschichten erzählt, und zwar aus G wie Grönland. Worum ging's?
Es ging um mehrere Männer, die versucht haben, in Grönland ihre ganz eigenen, ja, imperialistischen Interessen umzusetzen und wie das manchmal besser und vor allem aber auch manchmal schlechter geklappt hat.
Ich liebe ja Expeditionsgeschichten, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Deswegen finde ich diese Folge besonders großartig, denn es kommen diverse Expeditionen drin vor. Aber jetzt zum heutigen Buchstaben K. Domescu. Wohin könnte es uns heute treiben?
Du liebst ja Expeditionsgeschichten. Geht es etwa auf den Kilimandscharo?
Nein.
Das ist eigentlich mein einziger wirklicher Guess gewesen.
Es war auch tatsächlich kein versteckter Hinweis. Also ich liebe die einfach grundsätzlich, aber vielleicht machen wir heute was anderes.
Geht's nach Karlsruhe?
Nee, war ich tatsächlich auch noch nie.
Okay. Ich auch nicht.
Ich war auch noch nie auf dem Kilimandscharo übrigens.
Genau, das verbindet diese beiden Orte für dich. Dann geht es vielleicht nach Kyoto, waren wir schon. Dann geht es nach...
Soll ich dir den Kontinent sagen?
Ja.
Nordamerika.
Nordamerika, da geht es nach Kansas.
Nee. Hm. Aber es geht nach Key West in Florida. Verbindest du irgendetwas mit Key West?
Ja. Ich glaube tatsächlich, nee, ich verbinde damit, glaube ich, nichts.
Woran hast du gerade gedacht? Also falls du an Michael Wendler gedacht hast, der lebt nicht in Key West.
Nee, ich weiß, also tatsächlich habe ich an was gedacht, was ich schon mal anrecherchiert habe, und ich hoffe jetzt, dass das nicht stirbt.
Kann sein, wir werden es sehen. In Key West leben circa 26.500 Menschen. Die Stadt befindet sich größtenteils auf einer Insel am westlichen Ende der Florida Keys, also ganz im Süden der USA. Tatsächlich befindet sich auch der südlichste Punkt der USA in Key West. Da steht dann natürlich so eine Tafel.
Nur eine Tafel?
Oder ja, irgendwie sowas.
Irgendwas auf jeden Fall.
Irgendein Marker. Es herrscht dort tropisches Klima. Im Winter sind es durchschnittlich so 24 Grad, im Sommer 32 Grad. Und ich habe dir auch gleich zwei Bilder mitgebracht, auf denen du einen Eindruck von Key West bekommen kannst.
Es ist schon traumhaft. Also das muss man ja sagen. Das sieht wirklich, wirklich toll aus. Also das erste Bild. Das zweite Bild sieht ein bisschen traurig aus. Das erste Bild, wir gucken von einem Steg aufs halboffene Meer. Es ist ein Sonnenuntergang und ja, es sieht wirklich traumhaft aus. Ich würde da gern sitzen mit einem Aperol Spritz oder etwas Ähnlichem. Und das untere Bild, ja, da sieht man, dass das halt so schachbrettmäßig bebaut ist, dass das irgendwie nichts Natürliches mehr hat. Alles Natürliche, was Key West einst mal hatte, ja, ist der Gegend genommen worden.
Das stimmt, aber ich finde, man sieht ganz gut, dass es halt eine Insel ist und ja.
Genau, auf allen Seiten ist Meer und das ist schon mal gut.
Ja. Wenn ihr euch die Bilder auch angucken wollt, könnt ihr das auf Instagram, Facebook oder TikTok tun. Ihr findet uns unter Stadtland was.
Genauso wie dieser Podcast heißt.
Richtig. Einst hat auch Ernest Hemingway in Key West gelebt. Der Schriftsteller ist auch bis heute der berühmteste ehemalige Anwohner der Stadt. Du kennst ihn natürlich auch und hast auch Bücher von ihm gelesen.
Genau.
Oder zumindest eins.
Eins. Und das war anstrengend genug, muss ich sagen, weil er ja schon ein sehr alter weißer Mann ist.
Ja, und er war Alkoholiker.
Und ja, ich glaube, das war auch nicht das einzig Problematische an ihm.
Nee, der hat auch seine Frau geschlagen. Ja. Der war kein angenehmer Zeitgenosse.
Nee, trotzdem, ich glaube, das wird ja immer ausgeklammert so, ne?
Ja.
Also wird halt immer so ein bisschen verehrt. Und
das ist halt dieser Geniekult, ne? Er hat halt tolle Bücher geschrieben und dann wird halt gern drüber hinweggesehen, dass das halt ein sehr schwieriger Mensch war.
Man muss manchmal aufhören, Autor und Werk zu trennen.
Ja, aber um von diesem dunklen Thema wegzukommen, habe ich eine lustige Anekdote, die auch jetzt nichts mit meiner heutigen Geschichte zu tun hat. Die kommt gleich noch. 1982 gab es mal verstärkte Straßenkontrollen in Key West und die BewohnerInnen haben sich davon sehr gestört gefühlt und auch sehr provoziert durch die US-Behörden. Und man könnte jetzt meinen, die haben dann irgendwie Beschwerden geschrieben oder sind demonstrieren gegangen. Nein, sie haben einfach gleich mal eine unabhängige Republik ausgerufen und haben den USA den Krieg erklärt und sich bewaffnet, allerdings mit trockenen Brotstangen.
Ich bin positiv überrascht, aber auch ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie gerne diese Geschichte als heutige Geschichte gehabt hätte.
Die Geschichte war aber leider sehr, sehr schnell vorbei, denn schon nach einer Minute haben sie kapituliert und haben dann eine finanzielle Wiederaufbauhilfe von 1 Milliarde Dollar gefordert. Haben sie nicht bekommen.
Krass, ja.
Aber immerhin verschwand dann die Verkehrskontrolle.
Wahnsinn.
Ja.
Also stark.
Ja. Also hätten sie es länger durchgezogen, wäre es eine gute Geschichte geworden für eine ganze Folge.
Stimmt, okay. So hast du alles rausgeholt, was rauszuholen war.
Aber dann kommen wir mal zur tatsächlichen Geschichte. In Key West gibt es ein paar Museen, ein paar Kunstgalerien. Und die Geschichte heute wird uns in das Fort East Martello Museum führen. Diesmal geht es aber nicht um Kunstdiebstahl oder um Kunsthandel. Das Museumsgebäude, das gibt es bereits seit 1862. Das war ursprünglich mal eine Verteidigungsanlage im berühmten Civil War, also in dem großen Bürgerkrieg zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten der USA. Seit 1950 wird das Gebäude aber als Museum genutzt. Es dient heute der Aufklärung über eben besagten Bürgerkrieg. Man kann auch einiges über die Geschichte der Abwrack- und Zigarrenindustrie in Key West erfahren.
Ist das was Gemeinschaftliches?
Es ist auf jeden Fall wohl was sehr Prägendes, okay, in dieser Gegend. Und es gibt ansonsten auch immer wieder wechselnde Kunstausstellungen. Und als nächstes darfst du dir ein Bild von dem Museum angucken. Und natürlich einmal beschreiben, was du siehst.
Das mache ich gern. Es ist ein überraschend flaches Gebäude irgendwie. Das sieht man auch daran, wie flach dieser Bildzuschnitt ist. Also ich würde sagen, es ist so Bungalow-Größe, also ein Stockwerk aus rotem Backstein. Davor ist eine Glocke und ein Anker, so ein großer Anker, der da so auf der Seite liegt. Und auf diesem Museum ist halt irgendwie so eine sehr infantile Zeichnung eines Matrosen. Und an sich sieht das halt aus wie so ein altes Fort, ne? Also hast du ja schon beschrieben, ist es halt auch. Und ja, gut, dass sie es wieder genutzt haben, ehrlich gesagt, weil ich wüsste nicht, was man sonst damit machen sollte, außer abreißen oder wieder neu nutzen.
Du hast diesen Matrosen erwähnt, der da drauf gemalt ist. Um diesen Matrosen geht es heute. Und wir beginnen im Jahr 1899, als Robert Eugene Otto in Key West als Sohn eines reichen Doktors geboren wurde. Die Familie hatte mehrere karibische Haushälterinnen, vermutlich aus den Bahamas. Damals sprach man aber noch von Dienerinnen. Ich weiß leider nicht, wie die Arbeitsbedingungen bei den Ottos so waren. Vielleicht würde man heute auch eher von Sklaverei sprechen. Vielleicht waren es aber auch einfach Haushälterinnen. Mhm. Als der Sohn 4 Jahre alt war, schenkte eine Haushälterin ihm eine Puppe. Die Puppe, die war mit 1,02 Meter ziemlich groß, trug ein typisches weißes Matrosenoutfit und war mit Holzwolle gestopft und vermutlich bemalt. Robert Eugene, der Sohn, war so vernarrt an die Puppe, die er schnell seinen besten Freund nannte, dass er der Puppe seinen ersten Vornamen Robert überließ und sich fortan nur noch Jean, also als Kurzform von Eugene, nannte, was bis an sein Lebensende so geblieben ist. Doch was wie ein nettes Geschenk wirkte, war ein Produkt bösartiger Rache. Die Haushälterin wurde von Jeans Familie schlecht behandelt und rächte sich, indem sie diese Puppe mit einem Voodoo-Zauber belegte. Und das machte sich sehr schnell bemerkbar. Sobald Jean im Besitz der Puppe war, häuften sich merkwürdige Geschehnisse im Haus der Familie. Die Familie und auch Gäste der Familie beobachteten, wie Robert, die Puppe, ihn zuzwinkerte. Die Puppe war andauernd präsent, also immer wieder hatten sie das Gefühl, die ist da und dann gucken sie weg, gucken wieder hin und plötzlich ist die woanders und niemand war in ihrer Nähe. Jean, der Sohn, der Mensch, schien das alles gar nicht gruselig zu finden. Er sprach mit der Puppe und die Puppe schien auch zu antworten. Das behauptete zumindest Jean, aber irgendwann glaubten das auch die Eltern, denn irgendwann hatten sie das Gefühl, das ist nicht Jeans Stimme, die da aus der Puppe kommt. Das ist eine völlig andere Stimme. Unser Sohn ist gar nicht in der Lage dazu, seine Stimme so zu verstellen. Wie würdest du reagieren, wenn du ein Kind hättest und das würde so mit einer Puppe umgehen?
Also erstmal, ich bin schon richtig gespannt auf diese Geschichte. Ich liebe solche Geschichten. Man hört ja immer wieder von sowas. Und diese kenne ich halt noch nicht. Und wie würde ich reagieren? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre verwirrt. Ich wäre erstmal grundsätzlich verwirrt. Beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst denken würde, dass diese Puppe spricht, wäre ich in Sorge um das Kind. Und dann wäre ich in Sorge um uns alle.
Kurz darauf wurde es noch unheimlicher. Es kam immer häufiger vor, dass Jeans Eltern ihn nachts schreien hörten. Die rannten dann halt schnell zu ihm ins Zimmer und sahen, dass in seinem Zimmer Gegenstände oder Möbel umgeschmissen waren. Und wenn sie dann Jean fragten, was los war, sagte er jedes Mal, I didn't do it, Robert did. Also auf Deutsch übersetzt, ich war das nicht, Robert war das.
Oh, krass, geil. Ja, sehr gut. Also, solange das ja nicht hier passiert, holt mich sowas total ab.
Aber es muss dann schon mit genügend Abstand passieren, ne?
Ja, genau. Ich meine, es sind mehr als 100 Jahre Abstand und ein Atlantik ist dazwischen.
Ja. Wir kommen darauf auch gleich nochmal zurück. Wir machen jetzt erstmal einen kurzen Sprung. Als Jean älter wurde, irgendwann wurde auch er erwachsen, hing seltener mit Robert ab, wuchs dann in ihm der Wunsch, Künstler zu werden. Und schon mit 18 ging er dann weg, er ging nach Paris und ließ Robert zurück in seinem Elternhaus. Genau genommen in einer Holzkiste auf dem Dachboden in seinem Elternhaus. Er ging also nach Paris, weit weg von zu Hause, wollte sich ein Künstlerleben aufbauen, auch weit weg von seinen Eltern. Und in Paris lernte er dann seine spätere Frau kennen, die Pianistin Annette Parker. Sie lebten eine Zeit lang in Paris zusammen, lebten zwischendurch auch in New York. Doch irgendwann wurde Jeans Mutter schwer krank in den 1940ern. Sein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr da. Und dann kehrte das Paar eben in Jeans Elternhaus zurück. Und damit auch zu Robert, der immer noch auf dem Dachboden in der Holzkiste wartete. Mhm. Eines Tages rief Jean dann seine Frau Annette zu sich und kündigte an, dass sie nun seinen besten Freund kennenlernen würde. Und als sie sich dann umschaute, war da niemand außer Robert. Jean gewöhnte sich auch sehr schnell wieder an die Puppe. Er zog quasi auch wieder in sein altes Kinderzimmer, denn genau genommen war sein Kinderzimmer dieses Dachgeschoss. Und das gestaltete er zu seinem Atelier um und dort verbrachte er dann auch die meiste Zeit. Und obwohl Annette und Jean zuvor eine glückliche Ehe geführt haben, tauchten plötzlich Probleme auf, als sie in Key West lebten.
Komisch.
Was glaubst du, was für Probleme könnten das sein?
Wie hieß nochmal die Frau?
Annette.
Dass Annette mit einem Mann verheiratet war, dessen bester Freund eine Puppe war.
Also du wirst es nicht glauben, aber Annette wurde immer wieder von rasender Eifersucht geplagt und sie konnte sich nicht erklären, warum. Gleichzeitig verhielt Jean sich ihr gegenüber immer öfter gemein und auch bösartig. Er beleidigte Annette, was er vorher nicht getan hatte. Und einmal schubste er sie in den Schrank und hielt dann von außen die Tür zu.
Was?
Und als sie dann irgendwann rauskam, hat er zu seiner Verteidigung gesagt, I didn't do it, Robert did.
Aber jetzt hat sie ja gesehen, dass er das gemacht hat, oder?
Robert war halt schon auch immer in seiner Nähe. Also sobald er wieder zu Hause gelebt hat, war sein bester Freund immer an seiner Seite.
Hm. Ja. Also ich meine, wir sind uns ja relativ einig, dass Robert das halt nicht getan haben kann, ne? Weil Robert ist halt eine Puppe.
Warten wir mal ab. Mhm. Als Jean älter wurde, erkrankte er an Parkinson. Er lebte dann auch durch die Krankheit immer zurückgezogener und hielt sich dann irgendwann nur noch in seinem Dachbodenatelier auf. Er wollte mit niemandem mehr Zeit verbringen, außer mit Robert. Und wie ich ja schon gesagt habe, wurde er auch Annette gegenüber immer ekliger und dementsprechend hielt sie auch eher Abstand von ihm. Während er dann an seinen Gemälden arbeitete, machten andere Leute Bekanntschaft mit Robert. So wollten Nachbarskinder mehrfach beobachtet haben von außen, wie Jean, der Künstler, an einem Fenster saß und da an einem Gemälde gearbeitet hat und Robert, die Puppe, an einem anderen Fenster war und auf und ab gegangen ist, ohne dass da irgendwer anders zu sehen war. Und nicht nur die Kinder machten gruselige Beobachtungen. Ein Handwerker, der da mal im Haus war, um dort zu arbeiten, berichtete, wie er mehrmals ein unheimliches Kichern im Raum hörte. Und das, obwohl er alleine im Raum war und alleine im Haus war, bis auf Robert. Robert war auch da.
Robert ist ja immer da, der kann ja nicht weg oder vielleicht ja doch. Ich lasse mich überraschen.
Ja, wie du dir vorstellen kannst, machte sowas dann schnell die Runde und Jeans Haus bekam den Spitznamen Haunted House, also Spukhaus. Irgendwann starb Jean da 1974 und eben in diesen 10 Jahren, vor allem vor seinem Tod, wurde er immer einsamer, immer schrecklicher zu seiner Frau und so war es dann auch schon fast nicht mehr überraschend, dass er sie in seinem Testament nicht berücksichtigt hat und sie dann ausziehen musste, nachdem er gestorben ist. Ich glaube, sie war auch gar nicht so traurig drum. Sie ist dann zu ihrer Schwester gezogen und auch ganz weit weg von Key West und sie ließ Robert auf dem Dachboden. Und falls du dich das fragst, Robert wurde auch nicht im Testament berücksichtigt.
Was? Okay, ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass alles an Robert geht und dass das in den USA irgendwie möglich ist.
Wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, aber nee. Noch im gleichen Jahr zogen dann wieder neue Menschen ins Haus. Allerdings immer wieder, weil in kürzester Zeit wurden diese Menschen vom Unglück verfolgt. Ihnen passierten merkwürdige Unfälle. Sie sperrten sich immer wieder aus dem Haus aus oder auf dem Dachboden ein. Sie erkrankten schwer oder hatten halt irgendwelche Pechsträhnen. Und somit zogen zwar immer wieder Leute ein, aber auch immer wieder schnell aus. Aber dann zog die Familie Reuter ein, mit dem wunderschönen deutschen Namen.
Reuter oder Reuter?
Also geschrieben wird es Reuter, aber wahrscheinlich spricht man das in den USA anders aus.
Hätte sein können, dass das Deutsche waren oder ob das, nee.
Naja, die Tochter, die war zum Zeitpunkt 10, hieß Myrtle.
Okay.
Also sie hatte keinen deutschen Namen. Und diese Tochter Myrtle fand dann endlich Robert und zwar immer noch eingesperrt in der Holzkiste auf dem Dachboden. Und sie nahm sich dann der Puppe sofort an und umsorgte sie wie ein Kind. Sie trug Robert die ganze Zeit mit sich rum und sprach mit ihm und ja, umsorgte ihn. Mit dem Fund von Robert soll Myrtle sich dann aber von Grund auf verändert haben. Und dann begann das alte Spiel von neuem. Möbel flogen durch die Gegend, die Eltern von Myrtle mussten nachts in ihr Zimmer rennen, weil Sachen umfielen, weil Myrtle schrie und manchmal dann sogar Robert an ihrem Bettende saß und Myrtle behauptete, er hätte sie bedroht.
Krass. Also ich glaube das natürlich immer noch nicht, aber ich bin jetzt schon deutlich mehr drin. Also kannten die Reuters die Ottos?
Nee, die kannten sich nicht.
Die kannten sich nicht?
Nee.
Dann erzähl weiter.
Ja, also weil Jean war ja schon tot, genauso wie seine Eltern. Und Annette ist ja schon weggezogen. Und dazwischen haben ja noch andere Leute dort gewohnt. Also die kannten sich nicht.
Krass.
Ja. Myrtle hielt dennoch an Robert fest, auch wenn ihr manchmal Angst gemacht hat. Sie behielt ihn bis in ihr Erwachsenenleben. Und sie wurde ganz normal erwachsen, sie heiratete, sie ließ sich dann tatsächlich auch recht schnell wieder scheiden und bei jedem Umzug nahm sie Robert mit. Sie behandelte ihn weiterhin wie ihr eigenes Kind, also auch als sie schon erwachsen war. Sie machte mit ihm Fotos unter dem Tannenbaum zu Weihnachten, sie hing mit ihm auf ihrer Veranda ab und war irgendwann davon überzeugt, oder wahrscheinlich war sie das schon die ganze Zeit, dass in der Puppe die Seele eines Kindes lebt. Aber dann, 1994, änderte...
Da waren wir schon auf der Welt.
Da waren wir beide schon auf der Welt, ja.
Jetzt kommt es immer näher, ne?
Ja. Ja. Da änderte Myrtle plötzlich ihre Meinung, denn ihr soll Folgendes passiert sein. Robert soll nun auch sie in einen Raum gesperrt und die Tür von außen zugehalten haben. Also das, was Annette ja in dem Schrank quasi auch passiert ist, wo es ja Jean war, aber Jean behauptet hätte, Robert wäre es gewesen. Und das ist Myrtle halt passiert. Da gab es aber nur Robert. Da war kein anderer Mensch in ihrem Haus. Und das war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und Myrtle schnappte sich Robert und ging mit ihm. Was glaubst du, wohin ist sie mit ihm gegangen? Wo wärst du hingegangen an ihrer Stelle?
In den Kindergarten, damit Robert sich ein anderes Kind sucht.
Zum Spielen oder zum Angsteinjagen?
Damit Robert von einem anderen Kind besessen ist. Zum nächsten Kindergarten um die Ecke.
Das hat sie nicht gemacht. Sie ist mit Robert in die Key West Art Galerie gegangen und hat ihm der Museumsleitung in den Arm gedrückt und hat gesagt, das ist die Puppe des berühmten Künstlers Robert Eugene Otto, der tatsächlich auch für diese Galerie mal Arbeiten entworfen hat. Und diese Puppe ist verflucht. Und sie möchte sie loswerden. Was glaubst du, hat der Museumsleiter dann gemacht?
Ich glaube, der Museumsleiter hat einen großen Schrein gebaut und hat die Puppe dort ausgestellt.
Weil sie dem Künstler gehört hat?
Weil sie dem Künstler gehört hat. Ja.
Hat er tatsächlich nicht gemacht. Er hat die Puppe aber angenommen, hat sie dann aber erstmal für nahezu eine Dekade, für ungefähr 10 Jahre, im Lager gelagert und hat sie da unter einem Laken versteckt im Fort East Martello Museum deponiert.
Das heißt, wir sind inzwischen im Jahr 2004.
Ja.
Oh, krass.
Genau, aber also noch nicht so ganz, weil dazwischen passiert noch was.
Okay.
Mit Roberts Ankunft veränderte sich nun auch im Museum die Atmosphäre. Mitarbeitende waren davon überzeugt, dass die Puppe sich bewegt. Und einmal hat ein Mitarbeiter, der eben das Gefühl hatte, irgendwie stimmt da was nicht, hat dann abends, kurz vor Feierabend, einen Kreidekreis um Robert drumherum gemalt, hat dann den Feierabend gemacht. Und am nächsten Tag kam er nachschauen und hat dann gesehen, dass Robert sich außerhalb des Kreises befand und gar nicht mehr drin saß. Die Geschichten um Robert wurden immer breiter gestreut, die kursierten irgendwann. Und nicht zuletzt, weil dann eben auch Reporter auf ihn aufmerksam wurden. Ein Reporter besuchte die Puppe einmal und berichtete Folgendes. Es war, als würde eine Metallstange meinen Rücken entlangfahren. Als wir durch die Tür traten, sah er zuerst aus wie ein kleiner Junge, der bestraft wird. Es war, als ob er sich fragte, wer sind diese Leute in meinem Zimmer und was werden sie mit mir machen? Dann erst wurde diesem Reporter die ganze Geschichte von Robert erzählt, also was die schon alles angestellt haben soll, bei wem sie schon gelebt hat. Und der Reporter merkte dann plötzlich, wie der Gesichtsausdruck der Puppe sich veränderte und wie Robert dann plötzlich verächtlich dreinblickte. Noch mehr, als einer der Anwesenden dann den verstorbenen Gene, also den Künstler, als Old Fool, also als einen alten Trottel bezeichnete. Da soll der Reporter wohl das Gefühl gehabt haben, dass Robert eben das ganze Gespräch belauscht hat, verstand und eben sehr grimmig reingeguckt hat.
Also, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ja, das sind jetzt alles so Geschichten, wo man halt sagt, oh krass, der hat die Dinge ja schon gesehen, bevor er die Geschichte kannte. Und ich bin mir halt trotzdem irgendwie relativ sicher, dass diese Geschichte halt nur so überlebt hat, weil man sich das in diesem kleinen weirden Inseldorf halt immer wieder erzählt hat. Also ich meine, dass das ja halt auch Leute außerhalb der Familie wussten, hat man ja daran erkannt, dass Kinder ja draußen schon die Puppe da beim Spielen am Fenster gesehen haben wollen und so weiter. Und so, also so erzählt man sich das dann ja halt in kleinen weirden Dörfern halt so, ja, hier, der Eugene, der hat eine weirde Puppe und der redet komisch mit der und dann zieht sich das natürlich auch so durch und irgendwann glaubt man das als Familie vielleicht. Und ja, dann kommt halt irgend so ein Reporter und erzählt halt, oh, ich habe das schon gefühlt, bevor ich die Geschichte kannte. Aber natürlich stehe ich als Reporter hier einfach nur, weil eine Puppe im Museum ist und ich habe vorher noch nichts von dieser Geschichte gehört. Aber gut, erzähl mir mehr.
Aber du bist ja auch Journalist.
Ja.
Angenommen, du würdest so eine Geschichte hören. Hier in Berlin im Museum sitzt eine Puppe und vielleicht erfährst du noch, die soll irgendwie verflucht sein oder so. Was würdest du machen?
Ich würde mir das angucken, aber ich würde dann nicht danach erzählen, dass ich da reingekommen wäre und gar nicht wusste, was das für eine Puppe ist und erst dann vor Ort davon erfahren habe, weil ich gehe ja in dieses Museum, weil da eine verfluchte Puppe sein soll.
Aber würdest du selbst hingehen oder würdest du jemanden hinschicken?
Also in meiner Position würde ich tatsächlich jemanden hinschicken, weil das eher meiner Berufsbezeichnung entspricht. Ich leite ja diese Redaktion und bin nicht Reporter. Ich hätte jetzt aber nicht Schiss, mir das selbst anzuschauen.
Aber angenommen, dein Team würde sagen, nee, wir gehen da nicht hin, spinnst du, die ist verflucht. Würdest du dann selber hingehen?
Ja.
Und du hattest gar keine Angst?
Tatsächlich nicht, nein.
Okay. David Sloan, ein Mann, der schon seit Jahrzehnten Geistergeschichten erforscht, wurde auch auf diese Geschichte aufmerksam und wollte Robert dann unbedingt kennenlernen. Und er hat dann ebenfalls von Robert berichtet. Und dadurch gab es immer mehr Interesse an der Puppe, weil ja David Sloan dann halt irgendwo, ich weiß gar nicht, ob er geblockt hat, wo er seine Geistergeschichten da veröffentlicht hat, aber dementsprechend wurden auch immer mehr Leute darauf aufmerksam, die interessiert waren an so Geisterverfluchungsgeschichten. Und das Interesse wurde dann so groß, dass dann die Puppe eben schließlich ausgestellt wurde, also raus aus dem Lager kam und diese Vitrine bekommen hat, von der du vorhin gesprochen hast. Und deswegen kann ich dir jetzt auch endlich ein Bild von Robert zeigen. Du darfst zum nächsten Bild rübergehen. Und man kann übrigens auch heute noch Robert im Martello, in der Martello Gallery des Key West Art and Historical Museum besuchen.
Robert hat ja einen kleinen Hund in der Hand.
Ja.
Das ist schön. Also was mir als allererstes tatsächlich auffällt, ist, dass im Hintergrund von Robert ein Zettel hängt, auf dem steht Warning, don't photograph, oder wie man dann das auf Deutsch übersetzen würde, Achtung, nicht fotografieren. Wer auch immer das getan hat, hat sich nicht daran gehalten. Ansonsten ist Robert halt eine kleine Holzpuppe. Hast du das einmal gesagt, dass was für Material da ist?
Der ist mit Holzwolle gestopft, okay. Aber der ist nicht klein, also der ist 1 Meter groß.
Okay, also ist auf jeden Fall eine 1 Meter große Holzwolle gestopfte Puppe mit so einem weißen Matrosen-Outfit an. Hat auch so einen Anker irgendwie auf der Brust und eben so einen kleinen Plüschhund in der Hand. Und zumindest auf diesem Bild kann ich jetzt sagen, er guckt wie eine Puppe.
Findest du ihn gar nicht gruselig?
Naja, ich sag mal so, jede 1 Meter große Puppe, die irgendwie aussehen soll wie ein Kind, ist auf eine Art gruselig. Aber jetzt nicht auf eine Spukart und Weise gruselig. Okay. Weißt du noch, als wir mal vorm Rewe da lang spaziert sind und dann zwei so auch so fast lebensgroße Puppen irgendwie so Kinderklamotten anhatten und in die Sonne geschaut haben?
Im Rewe?
Vorm Rewe. In dem Haus gegenüber.
Nee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Falls sich jemand dafür interessiert, schreibt es uns doch gern. Ich teile euch das Bild gerne. Es ist mindestens genauso gruselig wie Robert.
Wir können das ja einfach noch mit aufnehmen in unsere, in die Fotos, die wir auf Instagram und TikTok posten.
Das machen wir.
Okay, gut. Also halten wir fest, du hättest keine Angst vor Robert gehabt. Hättest du ihn denn fotografiert?
Also, du sagst ja immer, ich soll nicht sagen, dass ich nicht an Geister glaube. Und dementsprechend hätte ich ihn natürlich nicht fotografiert, um dich und mich nicht in Gefahr zu bringen.
Das ist ja nett von dir. Gut, also erstmal zum Glück für das Museum hat diese Ausstellung von Robert zu einer erhöhten Anzahl an Besuchenden geführt, was sie ja auch erwartet hatten. Es kamen sehr viele Schaulustige, aber eben auch Pressemitarbeitende, GeisterjägerInnen oder auch HellseherInnen, die kommen auch regelmäßig, um Robert zu besuchen. Und die BesucherInnen, die eben jetzt hauptsächlich wegen Robert kommen, wollten ihn vor allem am Anfang natürlich alle fotografieren. Ich denke, das ist so ein ganz normaler Impuls. Aber gerade zu den Zeiten, wo ja Kameras auch noch ein bisschen anders funktionierten, als es jetzt heute der Fall ist, wo wir alle nur noch mit unseren Smartphones durch die Gegend laufen, stellten einige fest, dass ihre Kameras nicht funktionierten, wenn sie die auf die Puppe halten. Und auch David Sloan, der Geisterforscher, von dem ich vorhin geredet habe, der hat das auch berichtet, dass er eben vor Ort war, er wollte Robert kennenlernen, wollte Robert fotografieren und der Auslöser ging einfach nicht. Und dann hat er die Kamera umgedreht und hat die auf sein Gesicht gehalten, um testweise nochmal drauf zu drücken und dann ging's. Und dann hat er die Kamera wieder umgedreht, um wieder auf Robert gehalten und dann ging's wieder nicht. Und auch die Museumsmitarbeitenden sollen immer wieder erzählt haben, dass halt irgendwie technische Geräte in seiner Nähe einfach ausgefallen sind, nicht funktioniert haben, auch die Überwachungskamera und so. Und so kam es dann nämlich irgendwann dazu, dass die BesucherInnen Robert um Erlaubnis fragten, ob sie ein Foto von ihm machen dürfen. Und dann ging es auch. Aber es gab eben Menschen, die nicht um Erlaubnis gefragt haben oder die auch einfach nicht freundlich zu Robert waren, die sich über ihn lustig gemacht haben oder ihn beleidigt haben. Und diese Menschen, und das gilt wohl bis heute, machen sehr schnell schlechte Erfahrungen. Also quasi das, was auch diese Personen berichtet haben, die dann zwischenzeitlich im Haus gelebt haben. Denen passieren Unglücke, merkwürdige Unfälle, sie erkranken schwer und halt immer irgendwie im Zusammenhang mit dem Besuch bei Robert. Und deswegen hängt da zum einen dieses Schild, dass man ihn nicht fotografieren sollte, zumindest nicht ohne um Erlaubnis zu fragen. Und es schreiben täglich Menschen Briefe an Robert, indem sie ihn um Verzeihung bitten, weil sie sich ihm gegenüber respektlos verhalten haben oder eben ohne um Erlaubnis zu fragen ihn fotografiert haben. Und bis heute sind in dem Museum über 10.000 Briefe eingetroffen, in denen Menschen Robert um Verzeihung bitten. Und das sind nämlich auch die anderen Briefe, die da an der Wand hängen hinter ihm. Das sind alles Entschuldigungsbriefe. Ich habe dann auch so ein bisschen geguckt, auf TripAdvisor findet man natürlich auch Bewertungen für die Galerie, wo dann alle schreiben, dass halt irgendwie die Atmosphäre so gruselig ist, wenn man in den Raum kommt, wo Robert ist. Und da hat auch ein Besucher geschrieben, das fand ich ganz interessant, dass er, während er sich Robert angeschaut hat, plötzlich ein Brennen am Arm gespürt hat. Und dann hat er hingeschaut und dann waren dann plötzlich so zwei Brandspuren, wie von so einer ausgedrückten Zigarette.
Ja. Ja, du, was soll ich sagen, ohne da jetzt in irgendeiner Form blasphemisch zu wirken? Also, dass das Museum und der Herr Sloan natürlich relativ viel Geld damit verdienen, dass sie diesen Mythos am Leben erhalten, dürfte uns ja allen klar sein, oder?
Ja, David Sloan verdient sogar auch insofern Geld damit, dass er im Familienunternehmen Geistertouren in Key West anbietet. Ja. Neben vielen anderen Anbietern auch. Also es gibt ein breites Angebot in Key West für Touren, die man da machen kann. Eine beispielsweise, da zahlt man rund 90 Euro und dann kann man nachts außerhalb der Öffnungszeiten eine geführte Tour mit Geisterjägerausrüstung in diesem Museum machen für 2 Stunden. Und nach diesen 2 Stunden darf man noch 1 Stunde selber Geister jagen gehen im Museum. Hättest du da Lust drauf?
Ja.
Wirklich?
Naja, also ich stelle mir das witzig vor, halt wie so, es gibt doch auch als so als Freizeitbeschäftigung so Zombie-Apokalypse spielen, wo man so vor Zombies weglaufen muss. So ähnlich stelle ich mir das auch vor.
Okay, das fand ich auch witzig. Also ich hätte richtig Angst und könnte danach wahrscheinlich lange nicht schlafen, aber ich fände es witzig, weil man ja weiß, dass es nicht echt ist.
Ja, also ich muss halt sagen, also das mit den Briefen, weißt du, warum mich das mit den Briefen nicht überzeugt?
Nee.
Weil ich als mit etwas Glück ehemaliger Hypochonder ja natürlich weiß, dass wenn man besonders auf Dinge achtet, dann ja auch eine besondere Aufmerksamkeit hat. Sprich, wenn man jetzt zu Robert geht und dann Robert sagt, hey Robert, Entschuldigung, du bist nicht so ein netter Kerl, du hast die ständig Frauen in den Schrank gesperrt. Und Robert wird, ich mache das ja alles mit Anführungszeichen, wütend und möchte einem dann es heimzahlen, in Anführungszeichen. Und man hat das irgendwo so im Hinterkopf, dann hat man natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und wenn man dann eben umknickt, im Lotto verliert oder sich eine Erkältung vor einer schönen Party einfängt, dann denkt man, das ist, weil man Robert beleidigt hat. Genauso wie man als Hypochonder eine erhöhte Aufmerksamkeit für Kratzen im Hals oder es hat einmal im Magen gepiekst und es könnte ein Magendurchbruch sein. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Es gibt aber auch Beispiele von Leuten, die danach merkwürdige Unfälle mit Rasenmähern hatten, bei denen ihnen Zehen abgesäbelt wurden oder die halt wirklich schlimme Unfälle hatten. Aber ich weiß, was du meinst. Wie dem auch sei, diese Geschichte in der Region rund um Key West ist so verbreitet, dass der Ausruf Robert did it, also Robert war's, zu einer festen Redewendung geworden ist, die halt andauernd Leute da sagen, wenn sie irgendwem anders die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Außerdem gibt es die Erzählung, dass Robert als Inspiration für den Film Chucky die Mörderpuppe gedient haben soll. Ist allerdings sehr unwahrscheinlich, weil der Film ist aus 1988 und Myrtle hat die Puppe ja erst 6 Jahre später ins Museum gebracht. Und ich meine, die Geschichte war vorher ja kein Geheimnis. Wie du schon gesagt hast, das ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein Dorf, wo sich dann sowas auch verbreitet. Aber sie war halt eben auch nicht sonderlich bekannt zu dem Zeitpunkt. Robert ist aber auch nicht die einzige berühmte Puppe, über die man sich gruselige Geschichten erzählt. In Connecticut, ebenfalls in einem Museum und auch ebenfalls hinter einer Glasscheibe, sitzt die Puppe Annabelle mit einem Schild, das darauf hinweist, dass man sie auf gar keinen Fall rauslassen soll. Annabelle soll nämlich von einem Dämon besessen sein und hat dann tatsächlich einige Filme inspiriert, wie diesen Horrorfilm Conjuring, den ich mir niemals angesehen habe und es auch nie tun werde, weil ich habe sehr große Angst vor sowas, oder auch den sogar nach ihr benannten Horrorfilm Annabelle. Ah. Du hast wahrscheinlich auch keinen dieser Filme gesehen.
Ich interessiere mich für sowas tatsächlich nicht sehr und habe auch echt nicht viele Horrorfilme geguckt.
Ja, okay. Du bist ja jetzt schon ein kleiner Kritiker hier in dieser Folge. Ich wette, ein paar von unseren Zuhörenden haben Angst. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was ist dran an Roberts Geschichte? Ist die Puppe wirklich verflucht? Ist sie besessen? Wie erklärst du dir das alles?
Also es ist natürlich ein bisschen schwieriger zu erklären, als wenn das jetzt nur innerhalb einer Familie passiert wäre. Also wenn das jetzt nur bei den Ottos gewesen wäre, hätte ich halt gesagt, ja, da ist sicherlich auch irgendwie die Bedienstete vor Ort, hat dann halt, keine Ahnung, sie auch immer mal umgesetzt, weil sie ein bisschen Spaß auch dran hatte. Und dann hat sich die Familie das immer eingeredet. Und Eugene hat das irgendwann auch als Ausrede benutzt, um sich alles erlauben zu können und so weiter. Und das war so, Robert war für Eugene der erlaubnisgebende Gedanke, insofern allen möglichen Quatsch zu machen, wie Schränke umzuwerfen, später seine Frau in den Schrank zu sperren, keine Ahnung, was er noch gemacht hat, Alkohol zu saufen ohne Ende, was weiß ich, so, ne? Also Robert als erlaubnisgebender Gedanke. Wie das dann allerdings zu den Reuters übergegangen ist oder dann, ja gut, okay, also im Museum und der Sloan, den nehme ich raus, weil die verdienen damit Geld, aber halt wie das dann tatsächlich in der Familie Reuter bei Myrtle da passiert ist, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Vielleicht hat sie es auch irgendwo gehört, keine Ahnung.
Dann gehen wir doch mal zurück zum Anfang. Woher kommt Robert? Die gängige Erzählung ist, dass eben diese karibische Bedienstete, Haushälterin, Dienstmagd, wie auch immer, Dienerin, ihn mitgebracht hat oder ihn irgendwie besorgt hat und ihn eben Robert geschenkt hat. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Puppe nicht aus der Karibik kam. Willst du mal raten, woher Robert stattdessen kommt? Also wirklich die Puppe ganz ursprünglich.
Aus Nürnberg.
Gar nicht mal so schlecht. Robert ist nämlich ein Produkt der Firma Steiff und damit eine deutsche Puppe.
Ah, sehr gut.
Ja. Jean hat die Puppe nämlich gar nicht von der Haushälterin bekommen, sondern von seinem Opa, dem aus Deutschland ausgewanderten Arzt Joseph Otto, der die Puppe circa 1904 nach Key West gebracht hat. Also ist dann natürlich Joseph.
Ja.
Nicht Joseph.
Aber als er dann in Key West war, war er Joseph.
Und dann wurde er auch mit PH geschrieben, ja. Joseph Otto hat die Puppe wohl von einem seiner Besuche in der alten Heimat mitgebracht und dachte sich, na, das ist doch mal ein nettes Mitbringsel für meinen Enkel. Hättest du dich als Kind über so eine 1 Meter große Puppe als Matrose verkleidet gefreut?
Also das 1 Meter groß irritiert mich schon. Als Kind hätte ich mir wahrscheinlich schon in irgendeiner Form über eine Puppe gefreut, ja.
Ich hatte mal einen Bären, der, glaube ich, so 1 Meter oder sogar größer war. Über den habe ich mich, also so ein Kuscheltier, über den habe ich mich erst sehr gefreut und habe den immer mit ins Bett genommen. Und irgendwann dachte ich dann, dass der Bär es auf mich abgesehen hat. Und das war nicht gut.
The bear was it?
Ja. Ah. Naja, wie auch immer. Ursprünglich war Robert die Puppe gar kein Matrose, sondern ein Clown. Denn die Puppe gehörte zu einer Zirkusreihe von Steiff. Und da gibt's halt auch Fotos, die ich jetzt aus Lizenzgründen nicht hier mit reingepackt habe, wo Robert eben ein ganz buntes Clownskostüm hat und entsprechend auch geschminkt ist. Was hat es jetzt aber mit der karibischen Haushälterin auf sich, die die Puppe ja laut der Sage verschenkt haben soll? Wir wissen jetzt, die Puppe ist nicht von ihr, aber es gab tatsächlich eine entsprechende Bedienstete, nämlich eine Nanny namens Emmeline Abbott. Und sie soll genau zu der Zeit, in der Robert, also die Puppe, in das Haus einzog, soll sie tragischerweise ein Kind verloren haben. Unter welchen Umständen ist unbekannt. Natürlich war es für sie eine große Katastrophe und tatsächlich auch für Jean, der ungefähr gleich alt war wie ihre Tochter und wohl auch viel mit ihr gespielt haben soll. Noch tragischer war es, weil der Vater von Jean, genauso wie der Opa, ja Ärzte waren und Emmeline die Erwartungshaltung hatte, dass er ja eigentlich die Tochter hätte retten können, was aber nicht passiert ist. Ob nicht, weil es nicht ging, weil er nicht wollte oder so, das weiß ich nicht. Sie hat es aber vermutlich so wahrgenommen, dass ihre Tochter gestorben ist, weil der Arzt nicht sein Bestes gegeben hat und soll dann mit all ihrer Trauer und Wut zu einem Voodoo-Magier gegangen sein, mit dem Wunsch, dass die Familie Otto eben auch Leid erfahren soll. Sie ist nicht mit der Puppe hingegangen, aber ist hingegangen. Was hat es nun mit den ganzen Grausamkeiten auf sich, die Robert andere Menschen hinzufügen soll? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie sich das erklären ließe. Und in den populären Erzählungen heute wird es tatsächlich so erzählt, dass es Robert war, der Annette in den Schrank gesperrt hat, dass Annette auch gekratzt und verletzt wurde von Robert und da kann man natürlich klar von ausgehen, dass es nicht Robert war, sondern ihr Ehemann Jean. Das hast du sehr schön beschrieben. Man kann also leider davon ausgehen, dass Annette ein Opfer häuslicher Gewalt war durch ihren Ehemann. Und das Gleiche soll tatsächlich auch schon Bediensteten passiert sein, als Jean noch ein Kind war. Denn auch dann soll Jean schon Bedienstete in Schränke geschubst und die Tür zugehalten haben. Das war offensichtlich so sein Lieblingsmove. Und hat dann eben anschließend alles auf Robert geschoben. Wie das dann mit Myrtle war, keine Ahnung, denn Myrtle hat ja alleine mit Robert gelebt. Ob sie die Geschichten gehört hat, das deswegen erzählt hat, oder ob sie vielleicht wirklich davon überzeugt war, dass ihr das passiert war, oder ob es tatsächlich passiert ist,
genau, das wissen wir nicht. Genau, es gab wahrscheinlich keine Zeugen dafür, sondern Myrtle hat es halt erzählt, ne?
Ja. Wie auch immer, es sind nach wie vor sehr viele Menschen davon überzeugt, dass Robert verflucht oder eben besessen sein soll. Und David Sloan, der Geisterforscher, da hast du schon gesagt, dass er natürlich auch ein finanzielles Interesse an dieser Geschichte hat, der glaubt, dass in Robert der Geist eines Kindes lebt, was ja Myrtle auch schon geglaubt hat. Allerdings ist David Sloan da ein bisschen konkreter und er glaubt, dass da nämlich der Geist der verstorbenen Tochter, der Nanny, also der Nanny Emmeline Abbott, drin lebt sozusagen. Und zu Ehren dieser Mutter nennt er den Geist in der Puppe Robert Abby.
Also es ist auch wieder todesproblematisch. Wahrscheinlich gehst du da auch noch drauf ein. Aber ich meine, dass dann halt die karibische Haushälterin dann natürlich jetzt die böse Voodoo-Zauberin sein soll, ist ja halt mal todesrassistisch.
Ja, total. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob sie am Ende jetzt auch wirklich überhaupt eine karibische Bedienstete war, weil der Zusatz karibisch kommt halt noch aus dieser populären Sage, wo sie halt noch nicht mal mit Namen erwähnt wird.
Ja, aber trotzdem halt. Ne?
Ja. Ja, ja, voll. Und tatsächlich ist es aber David Sloan, dem Geisterforscher, zu verdanken, dass man überhaupt heute so viel über diesen Fall weiß, weil er halt da sehr viel recherchiert hat, zum Beispiel auch, dass es halt diese Bedienstete überhaupt gab, dass die Puppe von der Firma Steiff kommt, unter welchen Umständen die Puppe dann eben zu Jean quasi gekommen ist. Das hat er alles recherchiert. Und auch wenn du natürlich der Meinung bist, dass David Sloan da selbst diese Geistergeschichten noch sehr befeuert, legt er tatsächlich sehr viel Wert darauf, dass diese ganzen Märchen aus seiner Sicht, die im Internet kursieren, eingedämmt werden. Also diese ganzen, die halt dann eben wirklich sehr rassistisch sind oder sehr vieles vermischen, verdrehen oder hinzudichten. Mhm. Er ist zwar der Meinung, dass halt ein Geist in oder eine Seele in dieser Puppe lebt, und zwar von der verstorbenen Tochter, aber er ist nicht der Meinung, dass ein böser Geist in der Puppe lebt. Allerdings sagt er, dass dadurch, dass immer wieder die BesucherInnen das glauben und das Museum das ja auch teilweise so miterzählt, dass die BesucherInnen ihre negativen Energien immer mitnehmen ins Museum und an die Puppe abgeben. Also dass quasi diese ganze negative Aura, die sich rund um die Puppe befindet, gar nicht von der Puppe initial ausgeht, sondern wirklich von den ganzen Besuchenden, die da halt, naja, so Dark Tourist-mäßig hinkommen, um
die böse Puppe zu sehen, und dann wird sie halt böse.
Genau.
Okay.
Mhm. David Sloan hält es sogar für gefährlich, Robert um Erlaubnis zu fragen, zum Beispiel für ein Foto. Ich weiß leider nicht, warum. Ich vermute mal, vielleicht, weil man die damit irgendwie herausfordert oder so. Ich weiß es nicht, das hat er leider nicht dazu gesagt. Aber was für ihn das Wichtigste ist, ist, dass man die Puppe respektvoll behandelt. Weil nur so könne man auch vermeiden, von ihr verflucht zu werden. Und er sagt, das ist jetzt ein nicht verflucht, wenn man sich Fotos der Puppe anschaut, um euch auch allen mal jetzt hier die Sorge zu nehmen. Und er sieht da jetzt auch kein Problem darin, die zu fotografieren, aber halt einfach respektlos über sie zu reden oder sie direkt respektlos anzusprechen, das wäre das Schwierige.
Okay, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht getan. Ich habe ja großen Respekt vor dieser Puppe.
Ich habe tatsächlich in meinem Skript stehen, ob du dich jetzt bei Robert entschuldigen möchtest für irgendwas, was du gesagt hast.
Ich frage mich gerade, nö, ich habe sogar gesagt, dass Robert wahrscheinlich nicht für all das verantwortlich ist, was Eugene getan hat. Von daher, alles gut. Ich denke, dass Robert und ich sind gute Freunde.
Ja, ich denke auch, dass du dir nichts hast zu Schulden kommen lassen. Das kann aber natürlich am Ende nur Robert.
Das kann am Ende nur Robert entscheiden.
Genau.
Oder Abby.
Oder Abby. Wenn ihr euch lieber selbst ein Bild davon machen wollt, wie es mit Robert und seiner Aura steht, dann könnt ihr nach Key West reisen, einen traumhaft tropischen Urlaub machen, passt nur auf die Hurricanes auf, könnt dann gegebenenfalls auch ein bisschen Gruselfaktor erleben und könnt Robert besuchen. Laut der Webseite des Museums soll er noch bis mindestens 2050 dort ausgestellt werden. Ich weiß nicht, warum bis 2050, ob sie davon ausgehen, dass er nicht mehr länger macht oder ob das so eine automatische Frist ist, die sich dann nochmal um 50 Jahre verlängert, aber bis dahin seid ihr safe.
Ja, also es ist eine weirde Zahl, aber dann habt ihr auf jeden Fall noch eine Weile Zeit.
Würdest du Robert denn jetzt besuchen, nach allem, was du weißt?
Ich würde gerade ohnehin jetzt nicht allzu viel in die USA reisen wollen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob die mich nach meiner letzten Folge über Grönland da noch reinlassen. Ich habe mich über deren Präsidenten ein bisschen lustig gemacht. Aber ich weiß nicht, also ich würde mir das schon mal angucken. Ich würde mir aber vielleicht gar nicht so sehr Robert angucken, sondern ich würde mir tatsächlich die Leute angucken, die sich Robert angucken.
Ja, ich habe auch gerade, wo du jetzt nochmal über den Präsidenten geredet hast, habe ich mir kurz vorgestellt, wie schön das wäre, wenn Robert ihn auf dem Kieker hätte.
Das stimmt.
Naja, der wohnt, hat doch auch da in der Nähe irgendwo.
Mar-a-Lago ist da, glaube ich, irgendwo, ja. Aber ich weiß nicht genau wo. Aber es sind alles so ausgedacht klingende Namen, das ist da, glaube ich, irgendwo.
Naja, das war auf jeden Fall meine Geschichte zu Carvey Key West. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz kleines bisschen ein Gruselfeeling. Und ich hoffe aber auch, dass ich es auflösen konnte.
Ich glaube aber, dass einige, also du weißt ja, dass ich für sowas nicht super empfänglich bin, aber ich glaube, dass einige unserer HörerInnen schon ein Gruselfeeling hatten.
Wenn das so sein sollte, dann könnt ihr beruhigt sein, dass ich das auch habe. Ich würde Robert tatsächlich nicht besuchen.
Dann machen wir das auch nicht.
Gott hab ihn selig, aber ich würde mir in die Hose machen. Und ich muss auch sagen, dass diese Recherche war gruselig.
Und du bist jetzt wahrscheinlich ganz froh, dass ich hier die nächsten zwei Nächte alleine schlafe und nicht du.
Ja.
Sehr gut.
Ja, gut. Ja, bevor wir dann den nächsten Buchstaben für Domesco auslosen, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Das ist nämlich unsere vorletzte Folge vor der Sommerpause. In 2 Wochen kommt nochmal die nächste Folge von Domesco, wofür wir gleich den Buchstaben auslosen. Und dann verabschieden wir uns für den Rest des Junis und kommen im Juli oder Juli, wie manche Menschen sagen, mit frischen Geschichten wieder.
Ja, genau so machen wir das. Und damit ich auch weiß, was ich zu recherchieren habe, würde ich sagen, sagst du A.
A.
Stopp.
B.
Ah, bist du einmal rum.
Ich bin einmal rum. B wie Berlin.
Ja, das hatten wir schon. Und noch irgendwas hatten wir, oder?
Brasov.
Genau. Brasov, wie wir erfahren haben.
Stimmt, ja. Ja, ich, ihr habt es alle schon gemerkt, ich bin leider echt nicht gut mit Begriffen auf anderen Sprachen.
Das ist nicht schlimm, deshalb, wir sind ja auch keine SprachwissenschaftlerInnen, aber wenn ihr denn so Fehler entdeckt, dann schreibt uns das gerne.
Aber schreibt uns das bitte nett und konstruktiv. Manchmal sind Leute auch sehr gemein im Internet.
Das stimmt. Seid nett und konstruktiv und dann melden wir uns in 2 Wochen wieder mit B wie mal gucken.